Gottesdienst vom 12.02.2017. Diesmal mit Herr Pfarrer Hermanns.
Einen schönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Und ganz herzlich willkommen hier bei uns zu diesem Gottesdienst. Bernd, die hat uns auf so nette Weise gerade schon mit hineingenommen. Und ich denke, in diesem Stil machen wir auch weiter und feiern diesen Gottesdienst. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Liebe Gemeinde, als ich mit meiner Frau zusammen in den 80er Jahren man muss das Mikro in den Mund nehmen. Okay, das ist die Lösung. Schön, danke. Ja, in den 80er Jahren war ich mit meiner Frau bei den Christusträgern im Kloster Triefenstein und als es dann dran ging, nach Hause zu fahren, hörten wir von einem jungen Mann, der eine Mitfahrmöglichkeit nach Memmingen suchte. Und das war also eine recht kurzweilige Fahrt dann geworden. Und dieser junge Mann, der wurde später dann Pfarrer. Und er ist heute bei uns. Ich begrüße zusammen mit Ihnen, Herr Pfarrer Hermanns, ganz herzlich.
Also ich werde den Mitleid in meiner Gemeinde beantragen, dass ich jeden Sonntag so begrüßt werde.
Wunderbar. Ja, das ist schön, dass Sie bei uns sind. Ich habe gesehen, Sie waren ja jetzt schon in den letzten 4 Sonntagen insgesamt bei 6 Gemeinden, also ganz strammes Programm. Hat da der Herr Dekan eine Empfehlung ausgesprochen oder hat man das losgeworfen oder was hat letztlich dazu geführt, dass wir uns heute freuen dürfen über Ihre Anwesenheit?
Also wir sind ja evangelisch, ne? Und die Evangelischen sind nicht obrigkeitswürdig. Wir schätzen unsere Dekane sehr, aber diese Idee ist aus der Pfarrerschaft geboren. Schon vor etwa 2 Jahren hatte ich mit dem Stefan Scheuerl mal die Idee, weil wir öfters im Gespräch sind über Gemeindearbeit und auch im Dekanat, Vernetzung, man könnte doch mal so eine Predigtreihe machen, wo einfach 4 Pfarrer, also die Ausgangsidee war 4 Pfarrer, 4 Sonntage und die tauschen einfach hin und her. Das ist fast kein Aufwand, haben wir festgestellt, aber es ist eigentlich gut, weil es kann jeder Pfarrer mal so eine richtige Knallerpredigt vorbereiten und alle haben was davon und das Ganze evangelistisch ausgelegt und wir haben ja genug Pfarrer bei uns im Dekanat, die da in der Lage sind mitzumachen und dann haben wir im Herbst letzten Jahres gesagt, jetzt das Reformationsjahr wäre ein guter Anlass dafür, wir probieren das einmal. Wir haben uns im kleinen Kreis zusammengesetzt und haben aber eigentlich festgestellt, wir haben mehr Pfarrer als 4, die da gerne mitmachen würden und haben es dann bei der Pfarrkonferenz vorgestellt und inzwischen sind wir zu 12 unterwegs. Daran sieht man, dass wir in einem wirklich schönen Dekanat hier unterwegs sein dürfen.
Ja.
Genau, also 2/3 vom Dekanat haben sich beteiligt jetzt daran.
Ja, finde ich ganz toll. Was hat Sie eigentlich damals bewogen, Pfarrer zu werden? Hatten Sie ein Schlüsselerlebnis oder sind Sie einfach so schlicht und ergreifend in die Fußstapfen Ihres werdenden Herrn Pfarrers getreten?
Das höre ich immer besonders gern. Ja. Das hört jeder besonders gern. Ja. Ich mache halt das Gleiche wie der Papa, ne? Genau. Also sicher haben meine Eltern was damit zu tun, das muss man schon ehrlich sagen. Ich bin aufgewachsen in dem selbstverständlichen Vertrauen darauf, dass es da einen Gott gibt und dass der für mich da ist. Das war für mich nie wirklich fraglich, dazu war mir das von klein auf zu selbstverständlich. Meine Kämpfe auch mit Gott waren nie so sehr Kämpfe darum, ob es ihn jetzt gibt oder nicht, sondern eher, warum der nicht immer macht, was ich will. Damit habe ich manchmal zu kämpfen. Ich vermute, auch er hat mit mir manchmal zu kämpfen, weil ich nicht immer mache, was er will. Aber es gab dann tatsächlich für mich ein Schlüsselerlebnis. Das war von Nürnberg aus. Wir haben damals, also vor Memmingen in Nürnberg gewohnt. Und damals haben unsere Eltern, also mein großer Bruder ist 2 Jahre älter als ich, der Klaus, vielleicht kennt ihr auch noch welche, und dann mein kleiner Bruder, der Lukas, der ist 4 Jahre jünger. Also Klaus und mich haben meine Eltern damals, wir waren so typisches Jungscheralter, in den CVM geschickt, in Nürnberg. Und zwar, ich rechne ihnen das bis heute sehr hoch an, weil sie gesagt haben, wenn es um den Glauben geht, dann wollen wir als Eltern zwar wichtig sein für unsere Kinder, aber nicht die einzigen. Damit, wenn es mal zwischen Eltern und Kindern kracht, nicht der Glaube mit baden geht. Und das fand ich eine sehr kluge Überlegung, habe die auch versucht, bei unseren Kindern weiter fortzusetzen, dass es da andere auch gibt, zumindest neben den Eltern, die wichtig sind als Zeugen für den Glauben. Und ich war also im Kornmarkt der CVM in Nürnberg, wenn den jemand kennt, der große alte CVM gegenüber vom Germanischen Nationalmuseum. Und dort gab es eine Freizeit, wir sind mit dem Fahrrad rund um den Bodensee gefahren. Und ich kann mich erinnern, dass auf dieser Freizeit mir, da war ich 13, das war kurz vor der Konfirmation, zum ersten Mal sehr bewusst geworden ist, dass dieser Gott nicht nur irgendwie für alle insgesamt da ist, sondern dass der mich, den Ricky, so hieß ich damals, ich hieß, bis ich nach Memmingen kam, war allen nur Ricky, keiner wusste, dass ich Erik getauft bin, dass der mich, den Ricky, haben will. Nicht nur alle irgendwie und mich so mit, sondern mich ganz persönlich. Und das hat mich so begeistert, dass ich mir damals schon dachte, das willst du mal allen Leuten erzählen. Also nicht, dass er nur mich will, sondern jeden einzelnen, aber eben jeden sehr, sehr persönlich. Genau, deshalb wollte ich eigentlich Missionar werden und das hatte dann eine längere Umweggeschichte. Jetzt bin ich Missionar in Mittelheim. Wir brauchen es.
Vielen Dank. Noch ein letztes. Vor 500 Jahren Reformation. In den letzten Jahrhunderten bleibt es eigentlich gar nicht aus, dass sich Kirche immer mal wieder verändert und geprägt wird, eben durch die Zeitepochen auch. Und wenn wir so vergleichen, Kirche damals, Kirche heute, gibt es Ihrer Meinung nach da Ansatzpunkte für Veränderungen, Erneuerungen oder vielleicht für eine kleine Reformation?
Also kleine und große Reformationen braucht es nach meiner Überzeugung immer. Also die Sache auch mit der Reformation hat sich Luther ja nicht ausgedacht, sondern das ist eine uralte Einsicht der Kirche im Grunde von Anfang an. Also der Satz Ecclesia semper reformanda, die Kirche muss immer reformiert werden, stammt schon aus der alten Kirche, drittes Jahrhundert. Also das ist eine uralte Einsicht. Und zwar aus einem ganz einfachen theologischen Grund, weil wir Menschen Umkehr brauchen und Erneuerung brauchen. Und Kirche ist nichts anderes als die Gemeinschaft von Gläubigen. Und wir brauchen Umkehr. Ich brauche Umkehr. Heute. Das war das, was der Luther immer betont hat. Jeden Tag neu umkehren, zurück zum Kreuz, zurück zur Gnade, zurück in die Kindschaft Gottes. Jeden Tag neu. Und deshalb braucht es auch die Kirche immer neu. Immer die Umkehr zu Jesus. Und wenn Sie mich speziell fragen, nach dem, was unsere Kirche besonders braucht, wäre es genau das. Machen Sie mal einen Test. Wenn Sie Freunde haben, die jetzt heute nicht hier sind, also die jetzt nicht so die typischen Kirchgänger und sowieso immer dabei Leute in der Kirche sind, sondern so halbdistanzierte oder vielleicht ganz distanzierte, dann fragen Sie die doch mal, wofür steht die evangelische Kirche? Dann sammeln Sie mal die Antworten. Ich vermute, da kommt alles Mögliche raus. Die sind etwas freier und offener, heißt es in der Regel, in der Unterscheidung zum Katholischen. Das ist immer das Erste, was kommt. Bei denen dürfen die Pfarrer heiraten, wenn sie sich gut auskennen, kommt es auch. Die haben irgendwie keinen Papst, die haben es nicht so mit der Maria. Setzen sich sehr für Flüchtlinge ein. Die haben zu jedem politischen Thema, das überhaupt nur denkbar ist, immer eine sehr genaue Meinung. Die kann man meistens auch sehr genau, egal. Wenn einer dabei ist, der sagen würde, die evangelische, und zwar wie aus der Pistole geschossen, die evangelische Kirche steht für Jesus Christus, dann kriegen Sie 100 Euro von mir. Und die zahle ich gerne, wenn Sie so einen finden, weil ich fände es toll, aber ich fürchte nein. Das ist nicht das, was uns als evangelische Kirche als allererstes erkennbar und macht und aussieht. Dass die Menschen sofort auf die Idee kommen, evangelisch, das Label hat immer mit Jesus zu tun. Und das müsste sein, davon bin ich überzeugt. Und deshalb aus meiner Sicht Reformation, wir brauchen unsere eigene Reformation zurück zu Jesus und das muss die ganze Kirche ergreifen. Amen. Ich krieg bei Lisa wieder Applaus, kann man euch mitnehmen?
Eine kleine Ergänzung vielleicht noch, am Büchertisch erlebe ich immer mal die Frage, die Antwort, ja, die Kirche, die hat doch so viel Geld. Und dann sage ich, ja, wir sind nicht die katholische Kirche. Ach so, dann kriegen Sie was.
Wobei, also, Sie müssen Obacht geben, mit Stichworte geben, weil ich rede gern und lang. Da muss ich was sagen dazu. Ich bin jetzt ja auch für unser Dekanat und auch für Kempten und Neu-Ulm in der Synode und kriege da auch diese ganzen Finanzdiskussionen mit. Wir haben jetzt gerade im März wieder nächste Synode. Sehr spannend. Ganz ehrlich, aus meiner Sicht hat unsere Kirche viel zu viel Geld. Das Geld ist für unsere Kirche einer, das ist echt meine Überzeugung, einer der größten Hemmnisse daran, wirklich umzukehren. Weil wir das Gefühl haben, das brauchen wir gar nicht. Uns geht's gut, uns geht's prima. Also nehmen wir das jetzt nicht übel, dass, wenn man gerade die Kirche renoviert, hört man das nicht gerne. Aber insgesamt, jetzt mal kirchenweit gesehen, ist das wirklich meine feste Überzeugung. Schauen Sie sich mal weltweit um. Welche Kirchen stehen eindeutig für die Nachfolge Jesu? Das sind die Ernsten. Das sind die Kirchen, die nichts anderes haben als ihren Glauben. Und welche Kirchen sind die im Glauben flachesten und unerkennbarsten? Das sind die reichsten. Da gibt es einen Zusammenhang. Wer das Lukas-Evangelium liest, dieser Zusammenhang ist kein Zufall. Den kannte Jesus auch schon.
Ja, vielen Dank, Herr Pfarrer. Herr Motz.
Ja, ich würde gerne weitermachen. Aber ja.
Sie kommen ja gleich wieder.
Ich darf noch mal.
Ja, Sie dürfen noch mal. Halten wir doch uns an dem fest, was Luther uns mit unter anderem auf den Weg gegeben hat. Und das ist sein Morgensegen. Und wir haben das in all den vergangenen Sonntagen, in Gottesdiensten ja schon zusammen gebetet, gesprochen. Und ich lade Sie dazu ein, soweit Sie es können, einfach mit mir in diesen Morgensegen zu sprechen. Das walte Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, dass du mich diese Nacht vor allem Schaden und Gefahr behütet hast. Und bitte dich, du wollest mich diesen Tag auch behüten vor Sünden und allem Übel. dass dir all mein Tun und Leben gefalle, denn ich befehle mich, meinen Leib und Seelen und alles in deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir finde. Amen. Nach so vielen Worten, guten Worten, jetzt etwas Musik. Die Band Unsinking Boat wird uns mit drei Glaubensliedern nicht nur unterhalten, sondern sie lädt uns ein zum Mitsingen.
Oh. schenkst mir deine Liebe jeden Tag. Du lässt mich nie im Stich, denn Vater, du bist immer bei mir. Da ich reise deine Weide, Amen, du bist für mich. Du nur bist mein Herr und mein Gott.
Das Lamm Gottes, das
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus.
Amen.
Amen. Wir wollen in der Stille darum beten, dass Gott durch sein Wort zu uns spricht. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Herr, schenk uns jetzt offene Ohren und offene Herzen, damit dein Wort uns berührt und wir uns von dir verändern und erneuern lassen. Amen.
Amen.
Ihr dürft noch stehen bleiben. Halt. Wir machen das jetzt so wie bei mir, okay? Weil jetzt lese ich aus der Bibel vor, bei uns steht man dazu. Johannes Evangelium, Kapitel 3. So wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn auch erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Soweit die Worte der Heiligen Schrift. Jetzt dürft ihr wieder Platz nehmen. Meine lieben Christenmenschen, wir befinden uns in der Reihe, was im Glauben wirklich zählt. Und zwar am krönenden Höhepunkt, ganz am Ende dieser Reihe. Genau das war eine der großen Stärken von Martin Luther. Er konnte das, was wirklich wichtig ist, auf den Punkt bringen. Er konnte sehr konzentriert, sehr genau und sehr exakt formulieren und reden. Seine Suche damals hatte den Leitsatz: Wie finde ich einen gnädigen Gott? Das ist heute nicht mehr ganz unsere Sprache. Wir würden vielleicht etwas anders formulieren, aber das Gleiche meinen, wenn wir sagen: Wie finde ich eine liebevolle Beziehung zu Gott, meinem Vater, meinem Herrn, meinem Erlöser? Und dazu hat Martin Luther 4 Thesen formuliert. 4 Dinge, auf die es wirklich ankommt. Typisch Luther, ganz einfach, ganz schlicht und ganz konkret. Einfach auch, weil er mit diesen 4 Thesen jeweils etwas polemisch sagt, was wir alles nicht brauchen. Also wenn ich formuliere, was nötig ist, sage ich damit auch immer, was nicht nötig ist. Man darf das bei Luther durchaus mithören. Alles weglassen, also was den Blick ablenkt von dem Zentrum des Glaubens. Und deshalb sagt Martin Luther, wir brauchen Allein Jesus Christus, er natürlich noch auf Latein, Solus Christus. Nur er, aber er ganz führt uns zu Gott. Und polemisch hat es durchaus bedeutet, wir brauchen eben zum Beispiel für unser Heil keine Priester. Es ist nett, wenn es die gibt, aber wir brauchen sie nicht für unser Heil. Wir brauchen keinen Papst, wir brauchen keine Heiligen. Die können uns alle helfen und Vorbilder sein, aber damit wir gerettet werden, brauchen wir Jesus allein. Er ist der Weg, der uns zu Gott führt. Martin Luther sagt, dass das geschieht. Das ist einzig und allein ein Geschenk. Sola gratia, allein durch die Gnade nimmt Gott uns an. Da können wir nichts und müssen auch nichts mitbringen und vorweisen, dass wir würdig oder es wert wären, angenommen und geliebt zu sein. Nein, sagt Luther, allein durch die Gnade. Was Gott von uns will, drittens, sola fide. Gott will, dass wir auf ihn vertrauen, dass wir uns an ihm festhalten und uns auf ihn verlassen, so wie Kinder sich auf ihre Eltern verlassen. Nicht, dass wir irgendetwas erkämpfen oder uns selber kasteien oder etwas abzwingen, sondern dass wir gerne, freiwillig, liebevoll, wie Kinder zu ihrem Vater, zu unserem Gott kommen. Allein durch den Glauben. Und woher wissen wir das alles? Sola Scriptura, allein durch die Heilige Schrift. Das ist heute unser Thema. Im Grunde zäumen wir jetzt das Pferd ein wenig von hinten auf. Denn was Sie heute hören, ist für alles Vorherige im Grunde das Fundament. Die Basis, auf dem all das steht, was wir über Gott, über Jesus Christus, den Heiligen Geist, über unseren Glauben, die Gnade, was wir über unser Heil wissen. All das beginnt mit der Heiligen Schrift. Wissen über Gott. Fragen über Gott haben Menschen schon immer gestellt. Das ist nicht neu. Man könnte vielleicht sogar sagen, genau das macht uns Menschen aus. Genau das ist das spezifisch Menschliche im Unterschied zu der ganzen anderen Schöpfung, die auch Schöpfung Gottes ist, dass Menschen über sich hinaus fragen können und das auch immer tun. Dass sie also zurückfragen, wo komme ich eigentlich her? Wie bin ich geworden, was ich bin? Wer oder was bin ich jetzt heute? Und wo führt die Reise hin? Wo will ich hin? Welches Ziel und daher auch welchen Sinn hat mein Leben? Urmenschliche Fragen. Das Problem dabei ist nur, dass die Menschen nicht erst heute, sondern immer schon eine ziemlich bunt blühende Fantasie hatten. Man könnte sagen, dass alle Religionen dieser Welt Versuche von Antworten auf diese Frage sind: Wie finden wir als Menschen Gott? Wie kommen wir zu Gott? Und manche dieser Wege sind durchaus beachtenswert anstrengend. Es gibt viele Religionen, die viel auf sich nehmen, die ihr ganzes Leben darauf ausrichten, diesen Gott, der da irgendwie über uns sein muss, zu suchen, zu finden, bei ihm zu sein. Manche dieser Wege der Religionen dieser Welt wirken auf uns etwas skurril. Andere klingen zunächst mal durchaus logisch. Sie haben nur blöderweise alle eins gemeinsam. Keiner dieser Wege führt zum Ziel. Zumindest ist genau das die Botschaft der Heiligen Schrift. Ein Aufstieg von uns Menschen zu Gott hin ist einfach unmöglich. Das kann man wollen. Da kann man aus ganzem Herzen dafür arbeiten und alles dafür tun. Aber es wird uns nicht gelingen. Die Botschaft der Bibel lautet, dass nur ein radikal anderer Weg funktioniert. Nicht der Weg der Menschen zu Gott, sondern nur andersrum. Der Weg Gottes zu den Menschen. Davon erzählt die Bibel von der ersten bis zur letzten Seite. Das ist sozusagen ihr roter Faden, die Suche Gottes nach uns Menschen. Verstehen Sie den Unterschied? Die Richtung ist genau andersrum. Gott macht sich auf die Suche nach uns und nur diese Suche kann zum Ziel kommen. Gott sucht seine verlorenen Kinder. Ich möchte Ihnen eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte, die Ihnen wahrscheinlich viele von Ihnen auch erzählen könnten. Verlorene Kinder. In den meisten Familien mit Kindern gab es das mindestens einmal, dass einer oder eine von den Kleinen verloren gegangen ist. Ist Ihnen sowas mal passiert? Ganz buchstäblich? Vor 16 Jahren Da sind wir aus meiner Vikarsgemeinde in Nürnberg nach Erlangen gezogen. Das war meine erste Pfarrstelle, Erlangen Altstadt. Und unser Großer, der Tobias, war gerade in dem Alter, dass er in den Kindergarten kommen sollte. Und schon bevor wir umgezogen sind, ganz kurz davor, sind wir mit dem Tobias schon mal in den Kindergarten und haben ihm den gezeigt und gesagt, schau, hier kommst du an, dass er ein bisschen weiß, worauf er sich freuen darf und worauf er sich einstellen soll und dass auch die Erzieherinnen ihn schon mal sehen. Also wir haben ihm den Kindergarten gezeigt und sind dann wieder heimgefahren. 2-3 Tage drauf war dann der Umzug. Riesiger Möbelwagen. Wer schon mal umgezogen ist, es ist kein Vergnügen. 3-mal umgezogen, 1-mal abgebrannt, das gilt auch heute noch. Umziehen ist furchtbar. Ein Herzabend und alle haben zu tun. Also die Kleine, die Johanna war damals noch ein Baby, die haben wir zu den Großeltern abgeliefert. Der Tobias hat so gut, er konnte immer wieder mal eine Blume oder 2 Bücher mit hochgetragen. Und wir haben den ganzen Tag geschuftet. Meine Frau war überwiegend oben in der Wohnung und hat die Möbelpacke dirigiert, was wohin. Ich habe mitgeschleppt. Und der Tobias uns immer um die Füße. Also die meiste Zeit uns um die Füße. Irgendwann ist er mir nicht mehr um die Füße gewuselt. Und ich dachte mir, er muss wahrscheinlich oben in der Wohnung. Vielleicht schaut er sich sein Zimmer an, wo er dann mal reinkommt und guckt, was da alles entsteht. Und bin hoch, habe jedes Zimmer durchgeschaut. Kein Tobias. Ich habe mir meine Frau gesucht und habe gesagt, du Micha, ist der Tobias bei dir? Sagt sie, nee, der war doch mit dir unterwegs. Er hat doch mit reingetragen. Dachte ich auch. Also bin ich runter, habe den ganzen Möbelwagen abgesucht, weil ich dachte, vielleicht ist er reingeklettert und sucht nach seinen Spielsachen, keine Ahnung, auf was für Ideen so ein 3-jähriger Junge alles kommt. Er war nicht da. Ich habe die Möbelpacker gefragt, es war mir schon etwas unangenehm, gesagt, haben Sie unseren Jungen gesehen? Und ich sagte, also Entschuldigung, wir sind hier Möbelpacker, ja? Für Ihre Kinder sind Sie schon selber zuständig. Keine Ahnung, wir haben nicht aufgepasst. Also, was blieb mir anderes übrig? Ich habe meine Frau geholt und gesagt, wir müssen erst den Tobias suchen, vorher können wir nicht weitermachen. Der kennt sich ja hier nicht aus. Wir blöderweise auch nicht. Wir haben also angefangen, so in konzentrischen Kreisen um unsere Wohnung rum. Kennt jemand Erlangen? Das, Altstädter Kirche, das war meine Gemeinde. Und dann geht es runter, ganz unten war unsere Pfarrerwohnung. Auf der anderen Seite geht es wieder hoch zum Berg, wo die Bergkirche war. Unten war also unsere Wohnung. Und wir sind immer weiter da drum rum, bis ich zur Schwabach gekommen bin. Die fließt da nämlich in der Nähe, nicht weit weg. Luftlinie 100 Meter. Und ich bin diesen Fluss abgelaufen, der an der Stelle nicht befestigt ist, sondern einfach offen. Und der Tobias konnte noch nicht schwimmen. Ich habe mit einem Herzklopfen diesen Kerl gesucht. Das kann nur nachvollziehen, wer selber sowas auch mal erlebt hat. Wirklich nicht zu wissen, wo das eigene Kind ist. Und das Schlimmste, fürchten zu können. Wir haben eine Dreiviertelstunde gesucht und haben ihn nicht gefunden. Dann haben wir beschlossen, meine Frau und ich, es hilft nichts, wir kennen uns nicht aus, wir wissen nicht weiter, wir müssen die Polizei rufen. Wir waren gerade auf dem Weg nach Hause, wollten hoch in die Wohnung ans Telefon. Da kommt aus der anderen Seite, von der Stadt her, eine Frau uns entgegen und hat den Tobias an der Hand. Und sagt uns, der war doch vorgestern im Kindergarten, oder? Mein Kind geht da nämlich auch hin. Und jetzt habe ich den Jungen allein in der Stadt rumlaufen sehen und habe mir gedacht, das ist doch der Bo vom Pfarrer. Und hat ihn uns zurückgebracht. Ich dachte zu der Zeit, da hatte ich gerade 2 Jahre vorher Examen gemacht. Ich habe 6 Jahre Theologie studiert. Ich habe, darf ich mir so ein bisschen stolz sagen, ein ziemlich gutes Examen gemacht und hatte so das Gefühl, also mit der Bibel, ja, und mit Gott und mit Jesus, da kenne ich mich jetzt aus. Da macht mir keiner was vor. Und in dem Augenblick habe ich gemerkt, ich habe noch überhaupt nichts verstanden. Was in Gott vorgeht, was der uns gegenüber fühlt, das versteht man nur, wenn man eigene Kinder hat und sie suchen muss. Meine Lieben, genau das treibt Gott an. Eine grenzenlose Sehnsucht nach seinen Kindern. Genau das ist es, was ihn von dem Himmel auf die Erde getrieben hat. Das ist der Grund, weshalb Jesus Mensch geworden ist. Weil er es nicht ausgehalten hat in seinem Himmel, wissen, dass auf der Erde seine Menschen verloren gehen. Das ist nichts, was man lernen kann, das ist nur etwas, was man ein Stück nachempfinden kann, wenn man eigene Kinder sucht. Gott macht sich auf die Suche nach uns aus einem einzigen Grund. Nicht, weil wir so toll wären oder, ich meine, natürlich ist der Tobias toll, aber objektiv betrachtet, er ist genauso toll wie jedes Kind. Und jeder Vater denkt von seinen Kindern, das sind die schönsten, intelligentesten, klügsten, liebsten, die es überhaupt gibt auf der Welt, oder? Klar. Aber nicht, weil die irgendwas Besonderes machen. Im Gegenteil, der Tobias ist damals abgehauen. Und das wusste der. Das hat er mit 3 Jahren durchaus gewusst, dass das nicht in Ordnung war. Und ich habe ihn trotzdem geliebt. Nicht, weil er alles richtig gemacht hat oder weil irgendwie er so besonders wäre, sondern einzig und allein, weil er mein Kind ist. Punkt. Da braucht es nichts weiter. Für Gott braucht es nichts weiter, um sich auf die Suche nach uns zu machen, als einfach, weil wir seine Kinder sind. Und zwar, das war mir vorhin so wichtig, eben jeder Einzelne. Wir haben 3 Kinder und jedes von diesen Kindern ist für mich gleich unbezahlbar wertvoll. Gott ist Gott, weil er das mit mehreren kann. Bei mir ist dann bei 3 auch wieder gut. Aber Gott sieht jeden Einzelnen von uns genauso als sein Kind, für das er alles tut, um es zu sich zurückzuholen. Der Grund, weshalb Jesus auf die Erde gekommen ist. Der Grund, weshalb es sowas wie Kirche gibt. Der Grund dafür, dass wir heute eine heilige Schrift haben, in der wir lesen können, ist nichts, aber auch gar nichts anderes als die grenzenlose Liebe Gottes. Ich habe euch was mitgebracht. Also einen kleinen Auszug an Briefen. Diese Briefe schauen relativ normal aus, sind es theoretisch auch, aber trotzdem gehören sie mit zu dem für mich wertvollsten und kostbarsten, was ich besitze. Ich hatte vorhin kurz erzählt, dass ich schon in der Schule eben überlegt hatte, ich möchte gern Missionar werden und habe dann gegen Ende der Schulzeit eben beschlossen, ich will gern, wusste noch nicht so recht, entweder auf eine Bibelschule oder Theologie studieren, weil ich Missionar werden möchte. Und dachte aber, das ist vielleicht schlau, du probierst es schon mal aus. Und habe mir fürs Theologiestudium ein Praxisjahr organisiert, was man damals machen musste, vorm Studieren, ein Jahr irgendwas arbeiten. Und zwar in Brasilien. Ich hatte da Kontakt über meinen Vater zu einem Missionar dort und habe den gefragt, ob ich ein Jahr lang bei ihm mitleben und mitarbeiten dürfte. Und das war vereinbart schon eine ganze Weile, bevor ich Abitur gemacht habe. Jetzt hatte ich bloß blöderweise ungefähr ein halbes Jahr vom Abitur oder 4 Monate vom Abitur mich auch zum ersten Mal befreundet. Das war eine sehr heftige Freundschaft. So heftig, dass wir nächstes Jahr Silberhochzeit feiern. aber ich wusste, in einem halben Jahr bin ich wieder weg, und zwar für ein Jahr. Und das war nicht so einfach. Das muss man jetzt den Jugendlichen vielleicht erklären. Es gab noch keine Computer damals. Also das war 90. Außer in großen Firmen oder so, oder wirklich, wer sich es leisten konnte. Und wenn man einen Computer hatte, dann hatte der noch kein Internet, weil es noch kein Internet gab. Es gab noch kein Facebook, kein WhatsApp, kein Twitter, kein Skype, wo man sich hätte sehen können. Es gab schon sowas wie Handys, nur hatten die noch so Schnüre dran. Und waren saumäßig teuer zum Telefonieren. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Ich habe damals mit meiner damaligen Freundin, mit der Micha, mir vorgenommen, wir rufen uns einmal im Monat an. Einmal im Monat wird telefoniert. Und jetzt muss man wissen, dass ein solches Telefonat ungefähr so viel gekostet hat. Die Summe sagt einem heute nichts mehr, aber es hat so viel gekostet wie die Monatsmiete meiner Frau in Nürnberg in ihrer Studentenbude. Also es war der gleiche Betrag. Ein Anruf und eine Monatsmiete. Drum also einmal im Monat, und es war schon echter Luxus. Ansonsten haben wir geschrieben, Briefe geschrieben, und zwar so auf Papier, richtig mit Stift und Papier. Einfach ganz analog geschrieben. Und zwar nicht nur ab und zu, sondern im Grunde dauerhaft. Wir waren beide ständig am Schreiben und hatten ausgemacht, dass immer dann, eben wenn ein Brief kommt, man selber wieder einen losschickt. Also so, dass man noch kurz darauf reagieren kann, ein paar Fragen beantworten und dann wieder losschicken. Denn die direkte Antwort hat gute 2 Wochen gedauert. Ein Brief war immer ungefähr eine Woche unterwegs, dann hat der andere reagiert und wieder zurückgeschickt. Nach 2 Wochen hatte man eine Antwort. Also, ihr könnt euch vorstellen, wenn so ein Brief dann kam nach 2 Wochen von der Micha, dann habe ich den nicht gelesen. Den habe ich verschlungen. Und nachdem ich ihn verschlungen hatte, habe ich ihn nochmal verschlungen. Also es war eine ganz eigene Art von Bulimie. Und habe ihn nochmal gelesen und nochmal gelesen, so lange, bis ich sie auswendig konnte. Diese Briefe waren das, woran ich mich festhalten konnte. Und ich wusste, die hält zu mir, auch über dieses Jahr hinweg. Und wir hatten immer so das Gefühl, wenn unsere Beziehung dieses Jahr aushält, dann kann uns eigentlich nichts mehr passieren. Man hat bisher tatsächlich gehalten. Ich hoffe und bete, dass es so bleibt. Liebesbriefe. Nichts Schöneres gibt es zu lesen. Meine Lieben, im Grunde ist die Bibel nichts anderes als ein großer Liebesbrief Gottes. Und was macht man mit einem Liebesbrief? Den lässt man nicht lang liegen, sondern auf den wartet man schon. Wenn der Postbote kommt jeden Tag und rennt ihm entgegen, sagt, hast du heute für mich was dabei? Und wenn der einen hat, dann ist der Brief offen, bevor ich wieder zu Hause bin. Ein Liebesbrief hat nur dann seinen Wert, wenn er gelesen hat. Die Bibel hat nur dann einen Wert für uns, wenn wir Gottes Liebe aus ihr heraussaugen, wie ein Schwamm. Wenn wir sie lesen und studieren, um Gottes Liebe dadurch in uns aufzunehmen. Die Bibel als ein Liebesbrief Gottes. Ist euch schon mal aufgefallen, dass Jesus, als er auf der Erde unterwegs war und gepredigt hat, in der Regel nur eine sehr einfache Botschaft hatte? Er hat den Menschen keine langen Kataloge zum Auswendiglernen gegeben. Er hat ihnen keine schwierigen Regeln aufgegeben oder Vorschriften gemacht. Er hat im Grunde den Menschen immer nur eins gesagt. Folgt mir nach. Ergreift meine Hand und geht mir hinterher. Lasst euch durch mich von Gott lieben und nehmt seine Liebe an. Dann ist alles Entscheidende schon mal erledigt und alles andere folgt dann danach hinterher. Lasst euch von Gott finden. Von dem Gott, der sich auf die Suche nach euch gemacht hat. Lasst euch finden. Ganz ehrlich gesagt, ich hoffe ja, dass bisher bei all dem, was ich heute hier gesagt habe, nichts Neues dabei war. Oder? Sehe ich das richtig? Ich hoffe ehrlich gesagt, dass ihr das alles schon oft gehört habt. Denn darum geht's immer. Immer, im Grunde an jedem Sonntag. Wenn es jemand Neues, umso besser. Aber wenn es jemand nicht Neues, also wie gesagt, mit dem Micha bin ich jetzt dann bald 24 Jahre verheiratet, wir sagen uns trotzdem immer wieder, dass wir uns gerne haben. Einfach um uns zu versichern, du, das gilt immer noch. Das hält immer noch. Es ist heute vielleicht etwas anders als damals, weil auch Liebe eher wächst und reift, als abzubröckeln, aber es ist die gleiche verbindliche und verlässliche Liebe, auf die wir uns hin und her berufen und verlassen können. Liebesbriefe liest man immer wieder. Und sich gegenseitig zu versichern und zu sagen, und auch heute brauche ich dich und bin für dich da und hab dich gern, das brauchen wir doch in der Ehe dauernd, oder? Das ist ein mit das Wichtigste, jeder Eheberater wird uns das sagen. Das ist mit das Wichtigste, was wir brauchen. Jeder Glaubensberater wird uns sagen, was wir als allererstes brauchen, ist regelmäßig die Bibel aufzuschlagen und in ihr von Gottes Liebe zu hören und zu lesen. Und dann in unserem eigenen Gebet ihm ganz schlicht zu antworten. Und Herr Jesus, ich mag dich auch. Und ich bin froh, dass ich zu dir gehören darf und dass ich dein Kind sein darf und dass du mich gefunden hast. Bibel lesen, das, was unser Christsein ausmacht von Anfang an. Die Frage ist nur, wie geht das? Da muss man ja ähnlicherweise dazu sagen, dass die Bibel nicht ganz so leicht zu lesen ist wie so ein Liebesbrief von der eigenen Freundin, die in der gleichen Sprache, im gleichen Duktus, in der gleichen Schrift schreibt wie ich. Obwohl, selbst da muss ich dazu sagen, war es am Anfang auch mal nicht so einfach. Das hatte wir hatten das schon am Anfang auch Kommunikationsprobleme. Das lag, glaube ich, daran, dass die Micha erstaunlicherweise ein Mädchen war. Und ich ein Junge. Und da gibt es manchmal auch Verständigungsschwierigkeiten. Also wir müssen uns auch erst daran herantasten. Uns auch erklären, was wir meinen, wenn wir sagen und was wir nicht meinen, wenn wir sagen. Also auch da muss man tatsächlich ein Stück dran arbeiten, auch in der Beziehung. Doch, es ist eigentlich ganz ähnlich wie bei Gott. Ein Stück Arbeit gehört manchmal dazu. Und deshalb habe ich einen Vorschlag für euch heute dabei. Ich habe hinten auf dem einen Tisch eine ganze Sammlung an unterschiedlichsten Bibellesehilfen ausgelegt. Das sind alles Modelle, die entwickelt wurden, um uns zu helfen, die Bibel als Liebesbrief Gottes zu lesen und verstehen zu können. Da sind welche dabei für Kinder, für Jugendliche, für Frauen, für Männer, für Ältere, die schon ein bisschen größere Schrift brauchen. Da sind welche dabei für Anfänger, die das erste Mal die Bibel aufschlagen. Da ist was dabei für schon langjährige Bibelleser, die was mal wirklich vertiefen und in die Tiefe graben wollen. Ganz unterschiedliche Unterstützungen zum Bibellesen. Oft mit ganzen Andachten dabei oder mit Hintergrundinformationen, ganz unterschiedlich. Ich bitte euch, bevor ihr heute nach Hause geht, geht alle einmal an dem Tisch vorbei und schaut euch die mal durch. So lange, bis ihr was findet, was entweder für euch selber oder für jemanden, den ihr kennt und dem ihr diesen Liebesbrief gerne weitergeben würdet, geeignet sein könnte. Die Hefte hätte ich dann danach gern wieder. Aber wenn ihr was findet, was gut sein könnte, dann nehmt euch einfach so ein kopiertes gelbes Blatt mit, was da auch dabei liegt, für jeden. Ich habe genug kopiert. Da sind die alle noch mal kurz beschrieben. Und dann könnt ihr euch vielleicht ankreuzen oder merken, das hier wäre was für einen Paul und das hier was für meine Mutter und das hier was für mein Patenkind. Und das besorge ich mir für mich selber. Die kann man alle bestellen im Internet. Oben steht eine Adresse, wo man die alle findet. Werdet zu Liebesbrieflesern und werdet für andere, die darauf vielleicht noch warten, zu Liebesbrief-Postboten. Ich glaube ja, es gibt für Postboten nichts Schöneres, als Liebesbriefe auszutragen, weil sie immer strahlende Augen vor sich sehen. Werdet zu Liebesbrief-Postboten, die Gottes Liebe weitergeben und Menschen einladen, auf sie zu hören. Damit endet zwar diese Predigtreihe mit diesem Sonntag. Gell? Am nächsten Sonntag wird es bei euch wieder lang. Kommen wieder andere Themen. Wichtige Themen. Und also das muss ich jetzt auch noch loswerden. Ich predige schon zu lange, aber das muss ich trotzdem noch loswerden. Ich habe gedacht, Buxach wäre eine der kleinsten der Gemeinden im Dekanat. Pustekuchen. Wenn man Freikirche fragt, die zählen immer ihre Gemeindegröße nach Gottesdienstbesuchern. Da sieht das Ganze auf einmal ganz anders aus. Nächsten Sonntag alle wieder hier sein. Weiß jemand schon, was nächsten Sonntag Thema ist? In Buxheim, da kann man auch hin, oder? Mit dem Klaus Steiner aus der Frauenkirche?
Und Abendmahl.
Oh, kann man sehr empfehlen, der ist super, ja, genau. Und Abendmahl. Ja, sehr schön. Also nächsten Sonntag wiederkommen nach Buxheim. Gott befohlen.
Danke.
Amen. Ja, gerne.
Dein Wort ist mein Licht und mein Weg, denn ich durch das Dunkel gehe.
Ja, liebe Gemeinde, ich darf Ihnen jetzt noch ein paar Dinge bekannt geben. Da wären zunächst die Einlagen der vergangenen Woche. Sie betrugen insgesamt 564,70 €, wie sich der Betrag zusammensetzt. Das können Sie am Ausgang auf den Zetteln dann erkennen, die Sie mitnehmen können. Der Herr segne die Geber und die richtige Verwendung der Gaben. Die heutige Kollekte ist für Mission eine Welt bestimmt. Sie helfen mit, dass in unserer Partnerkirche Papua Neuguinea Pfarrer ausgebildet und eingesetzt werden. Wir bitten Sie, diese Arbeit zu unterstützen. Die Missionsgaben im Februar sind für den Notausgang Memmingen bestimmt. Dann darf ich Sie einladen. Da gibt es zunächst am Mittwoch den Seniorennachmittag um 14 Uhr. Dann am Freitag den GPS-Gottesdienst hier in diesem Gemeindesaal mit Ansinken Rot. Das sind also da diese wackeren Musiker und Sängerinnen, die Sie gerade gehört haben. Und am Sonntag dann zum, wie eben schon erwähnt, der Gottesdienst in Buxheim um 10.30 Uhr mit der Feier des Heiligen Abendmahls und es kommt Prädikant Steiner zu uns. Und gleichzeitig ist im Nebenraum dann auch wieder Kindergottesdienst. Gibt es noch aus den Reihen irgendetwas bekannt zu geben?
Vielleicht noch der Abschluss von dieser Reihe ist dann bei unseren Frauen um 18 Uhr.
Nächste Woche Sonntag.
Das ist am Sonntag um 18 Uhr mit unseren Frauen. Abschluss, ich glaube, allein die Freude oder so.
Ja.
Ja, ja. Gut, danke. Aus unserer Gemeinde verstarb Frau Rosemarie Falze im Alter von 67 Jahren. Die Bestattung war am vergangenen Donnerstag in Buxach. Gott, der du Überlebende und Tote Herr bist, tröste alle, die durch ihren Tod betrübt sind. Umhülle du sie bitte mit dem Mantel deines Trostes, dass sie den Mut und die Kraft finden, in deine Hände zu legen, was wir nicht halten können. Amen.
Amen.
Ja, der dreieinige Gott segne diese Gemeinde und alle ihre Glieder nach dem Reichtum seiner Gnade. Amen.
Amen.
Jetzt wollen wir noch einmal miteinander und füreinander beten. Ich bitte Sie dazu aufzustehen. Gott, unser Vater, wir wollen dir herzlich danken, dass du deine geliebten Kinder siehst, wenn du auf uns schaust. Danke, dass wir in deinen Augen so wertvoll sind, dass du dich selbst auf den Weg gemacht hast, um uns zu retten, um uns zu dir zurückzuholen, um uns neu die Gemeinschaft mit dir, unserem Vater, zu schenken. Deshalb bitten wir dich, mache unsere Herzen offen, dass wir deine Gegenwart annehmen, dass wir uns von deiner Liebe beschenken lassen und dass wir aus deiner Gnade leben, jeden Tag unseres Lebens. Lass uns deshalb liebevoll und gnädig auch miteinander umgehen, in unserer Gemeinde und auch darüber hinaus. Mach uns zu einladenden Gemeinden, alle, die sich jetzt beteiligt haben an dieser Predigtreihe, dass sie Auswirkungen hat, dass sie ansteckend wirkt auf Menschen, die noch auf der Suche sind nach dir und dass auch sie sich von dir finden lassen. Segne du unser ganzes Dekanat, gerade in diesem besonderen Jahr, dass du selbst, Herr Jesus, im Mittelpunkt stehst und wir froh werden, dass wir deine Kinder heißen dürfen. Wir danken dir, dass wir in diesem Land und in unserer Zeit in aller Freiheit überlegen dürfen, was wir alles tun, um Menschen einzuladen auf dem Weg zu dir. Und deshalb bitten wir dich, lass uns diese Freiheit auch nutzen. Und erbarme dich ganz besonders über all deine Kinder, die gerade deshalb leiden müssen, weil sie dir folgen. Schenke ihnen Kraft und Mut und Stärke. Und lass ihr Zeugnis wirken, gerade bei den Menschen, die sie verfolgen. Schenke du ein neues Aufwachen unter deinen Kindern auf der ganzen Erde. Und lass uns von den Bedrängten lernen, was es heißt, dir zu folgen. Guter Gott, wir wollen dir danken, dass du unsere Gebete schon kennst, bevor wir sie gesprochen haben. Dass du weißt, was uns bewegt, viel mehr, als wir es formulieren könnten, weil du unsere Herzen kennst und weil du tiefer in uns hineinsiehst, als wir es selber können. Deshalb wollen wir weiter beten in der Stille und all das vor dich bringen, was uns heute ganz persönlich auf dem Herzen liegt. Und alle unsere Anliegen, auch die, für die wir keine eigenen Worte finden, legen wir hinein in die Worte, die dein Sohn uns zu beten gelehrt hat.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und weil Gott bei uns bleibt, auch wenn der Gottesdienst zu Ende ist, jeden Tag und die ganze Woche über bis nächsten Sonntag, deshalb gehen wir unter seinen Segen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden.
Amen.
Anker in der Zeit. Wir singen noch einmal miteinander. Eigentlich, finde ich, kann man dazu stehen bleiben, oder?
Unser Ziel in Ewigkeit.
Ich darf mich im Namen auch von Ihnen, liebe Gemeinde, ganz herzlich bedanken bei Herrn Pfarrer Hermanns, dass er zu uns gekommen ist und für das, was er uns an Glaubensstärkendem und Ermutigendem weitergegeben hat. Vielen herzlichen Dank, Herr Pfarrer Hermanns. Es scheint doch in Mindelheim da doch gute Frucht oder einfach gute Pfarrer so hier zu wirken und sie in der Gemeinde zu entfalten. Sie sind ja jetzt der Zweite schon, der zu uns kommt. Vor 14 Tagen hatten wir den Nils Haug hier, den Pfarrer Haug. Und so nehmen Sie bitte nicht nur liebe Grüße von Buxach-Buxheim nach Mindelheim mit, sondern auch an Ihren Amtskollegen Haug. Ja. Und ein herzliches Dankeschön unserer Band. Auch immer auf engstem Raum hier, aber doch viel weiter in ihren Liedern und ein reiches Repertoire. Und Sie können sie am Freitagabend dann auch einfach wieder im GBS-Gottesdienst hören. Ich möchte auch mal an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die Masoner-Teams hier sagen. Die haben alle 14 Tage sonntags, muss ich das Kunststück fertig bringen hier in unseren beengten Verhältnissen, solange die Kirche noch nicht fertig ist, alle Gottesdienstbesucher unterzubekommen. Ich danke euch viel herzlich. Dann darf ich noch auf zwei Dinge hinweisen. Wenn Sie einmal an diesem Tisch vorbeigehen, wo der Pfarrer Hermanns einiges hinterlegt hat an Schriften, dann gibt es auch noch andere Tische, denn wir bieten anschließend noch einen Kirchcafé an. Dazu sind Sie auch herzlich eingeladen. Und dann gibt es noch ein bisschen vorausschauend, ein paar Tage voraus, einen Glaubenskurs, vertikal nennt der sich. Und Sie brauchen sich nur die Ziffer 2 zu merken. Der ist also einmal, beginnt er am 22.02. und endet am 22.03. ist immer mittwochs und immer 20 Uhr. Herzliche Einladung auch dazu. Der ist der
Wohnung. Gemeindehaus.
Gemeindehaus, ja. Also dort, wo wir jetzt hier sind. Ja, ja. Unsere Kirchenvorsteherin kann also dazu was sagen.
Ich wollte sagen, bei diesem Vertikalkurs geht es darum, dass gerade wenn man jetzt sagt, ich habe den Kontakt nach oben noch nicht so und ich tue mir noch schwer zu beten oder mit der Bibel, also da kenne ich mich nicht so aus. Das ist auch was für Leute, die da einen Einstieg suchen. Da gibt es immer, spielt man was von der DVD vor, also gibt es so einen Vortrag und dann kann man da zusammen diskutieren. Das ist auf eine ganz lockere Art und Weise. Dankeschön.
Ja, dann auf Wiedersehen. Oh, Moment.
Entschuldigung, noch zwei kurze Dinge. Jetzt wäre Kirchkaffee noch, also ja. Am Anschluss an den Gottesdienst oben, denke ich, gibt es Kaffee und Kuchen oder Tee. Und wir haben ein Geburtstagskind unter uns, habe ich gehört.
Die Trauer.
Die Trauer.
Wieder klatschen. Okay.
Gesundheit und Frohsinn sei auch mit dabei.
Gesegneten Sonntag. Wiedersehen.
Ja, genau.
Ist mit uns.
Achso, das war schlicht. Das war schlicht. Ich war der Tiefenstein. Hab
sie nie vergessen.
Ja,
ich hab nicht gesagt, dass ich
Vielen Dank. Mein Vergnügen miteinander.